Wir gehen weiter in unserer fortlaufenden Betrachtung des Lukasevangeliums und wollen zuerst den Text lesen, schlagen Vaters Buch auf, im Lukasevangelium Kapitel 5, die Verse 27 bis 39. Lukas 5, 27. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Er sagt aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand. Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen. Denn er spricht, der Alte ist milde. Soweit Gottes Wort zunächst. Ihr Lieben, wenn wir das Lukasevangelium gliedern, dann sehen wir fünf Phasen im Leben Jesu, die wiederum eine klare Untergliederung durch Lukas erfahren haben. Und wir müssen uns bei der fortlaufenden Betrachtung immer wieder einmal an diese Gliederung erinnern, weil wir sonst bei der Länge des Buches die Zusammenhänge aus den Augen verlieren. Die fünf Gliederungspunkte sind also erstens die Vorgeschichte des Wirkens Jesu, Kapitel 1, Vers 1 bis 4, Vers 13. Zweitens das Wirken Jesu in Galiläa, Kapitel 4, Vers 14 bis 9, Vers 50. Drittens die Reise Jesu nach Jerusalem, Kapitel 9, Vers 51 bis 19, 27. Kapitel 4, die Leidenswoche Jesu, Kapitel 19, Vers 28 bis 23, 56. Und fünftens die Vollendung des Wirkens Jesu, Kapitel 24, die Verse 1 bis 52. Daraus ergibt sich, dass wir uns in der fortlaufenden Betrachtung dieses Evangeliums noch in der zweiten Wirkungsphase Jesu befinden, bei seinem Wirken in Galiläa. Heute geht es für uns, die wir ja vom Wirken Jesu lernen sollen und auch wollen, um ein tieferes Verständnis dieses Wirkens. Es geht heute um die Einheit von Berufung und Lehre, die der Herr Jesus immer wieder gebraucht, um Menschen, die ihn noch nicht kennen, zur Erkenntnis seiner Person zu berufen und gleichzeitig seine Jünger, also auch uns, zu lehren. Die Predigt selbst trägt den Titel Berufung und Lehre, eine Einheit. Und ich habe ihr den Untertitel gegeben, die Berufung des Matthäus und die Veränderung. Ich sehe bei einigen von euch erstaunte Blicke, aber ihr könnt mir in dieser Sache vertrauen. Levi und Matthäus sind dieselbe Person, wie wir im Verlauf der Predigt noch sehen werden. Ich habe die Betrachtung unserer Textstelle und damit auch die heutige Predigt in zwei Hauptteile gegliedert. Erstens die Berufung des Matthäus und zweitens ein neuer Geist in alten Flaschen mit den zwei Unterpunkten A, die Frage nach dem Fasten und B, das Alte und das Neue. Kommen wir zur Betrachtung des Textes und damit zur Berufung des Matthäus. In Vers 27 lesen wir gleich, dass der Herr hinausging und dass er einen Zöllner mit Namen Levi oder Matthäus am Zollhaus sitzen sah. Wir erinnern uns an den vergangenen Sonntag, als wir die Heilung des Gelähmten betrachtet haben und wissen demnach, dass es sich auch bei der Örtlichkeit des heutigen Textes um die kleine Stadt Kapernaum handelt. Wenn der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus uns nicht falsch berichtet hat, gehörte Kapernaum zum Einflussbereich des Herodes Antipas und war diesem steuerpflichtig. Das heißt, dass die Zöllner in diesem Gebiet Steuern und Zölle an diesen abführen müssen. Und nun verlässt der Herr Jesus das Haus, in dem er eben noch den Gelähmten geheilt und von seiner Sündenschuld befreit hat. Er begibt sich an die Ortsgrenze, wo er den Zöllner Matthäus oder Levi bei seiner Arbeit antrifft. Wir wollen uns diesen Menschen ein wenig näher ansehen. Ihr wisst ja, dass die drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas gleichermaßen über viele Begebenheiten aus dem Wirkungsleben Jesu berichtet haben. Und zwar jeweils aus einem ganz bestimmten Blickwinkel, sodass sie jeweils unterschiedliche Aspekte des jeweiligen Vorgangs mehr oder weniger betonen. Dadurch erscheint es manchem unkundigen Bibelleser, dass hier von unterschiedlichen Ereignissen die Rede sei. Das trifft aber nicht zu. Daher kommt es auch, dass Lukas hier an dieser Stelle den Mann Levi nennt, während er bei Matthäus den Namen Matthäus hat. Das mag sich dadurch ergeben haben, dass Lukas den Matthäus ja nicht kannte und daher den Namen verwendete, der ihm überliefert wurde, eben Levi. Des Weiteren zeigt sich in dem Namenswechsel, der hier möglicherweise auch vorliegt, auch eine bedeutsame Charakterveränderung, die darauf hinweisen könnte, dass der Zöllner Levi selbst seinen Namen änderte, nachdem er von dem Herrn Jesus berufen worden war. Der hebräische Name Levi bedeutet Anhänglichkeit bzw. Anschließung. Der griechische Name Matthäus ist die griechische Form des hebräischen Mattia, das heißt, meine Gabe ist Yahweh. Möglicherweise hatte der Herr Jesus schon bei der Berufung des Levi oder Matthäus die Absicht, den ehemaligen Zöllner zum Chronisten seines Lebens und Dienstes zu machen. Aber das muss Spekulation bleiben. Fest steht, dass Matthäus Levi das erste Evangelium schrieb. Der Herr Jesus verließ also nun nach der Heilung des Gelähmten und dem erbosten Widerspruch der Pharisäer das Haus mit dem Loch in der Decke. Er ging an den Stadtrand, wo er den Zöllner Matthäus am Zollhaus sitzen sah und seinem Beruf nachgehen. Und dann heißt es weiter, er sprach zu ihm, folge mir nach. Stell dir vor, du hast es dir auf der Terrasse deines Gartenhäuschens in der Hollywood-Schaukel schön gemütlich gemacht. Dein Laptop lief auf deinen Knien, du hast es hochgefahren und gehst fröhlich deiner Arbeit nach. Es ist natürlich Sommer, ein herrlicher Sommertag. Die Vögel zwitschern im Schatten der Bäume. Am Rand deines Gartens plätschert ein Bächlein. Du fühlst dich wohl und es geht dir gut. Und jetzt kommt der Herr Jesus vorbei und sagt im Vorübergehen einfach zu dir, folge mir nach. Was empfindest du bei diesem Gedanken? Was tust du? Erst einmal darüber nachdenken? Kneifst du dich in den Arm, um sicherzugehen, dass du wirklich wach bist und nicht deinem Tagtraum nachhängst? Oder wägst du die Kosten ab und findest es unangemessen teuer, der Aufforderung Folge zu leisten? Mein Haus, meine Familie, meine Ruhe, mein Auto, mein Boot. Ganz anders dieser Zöllner Matthäus. Seine Reaktion hat mich an einen bedeutsamen Satz des englischen Dichters William Shakespeare erinnert. Der schrieb in einem seiner bedeutenden politischen Stücke, in dem es um Gehorsam und Ungehorsam geht, den wichtigen Satz: Der König sprach's, der Knabe lief. Matthäus hört und folgt. Auf dem Fuße, ohne Verzug, sofort. Er steht auf, lässt alles stehen und liegen und folgt dem Herrn, der ihn berufen hat, auf der Stelle nach. Da ist kein Bedauern, kein Berechnen. Da wird nicht irgendwelchen Privilegien, irgendwelchen Besitz, irgendwelchen liebgewordenen Ritualen nachgetrauert. Der Mann Matthäus verlässt alles, steht auf und folgt Jesus nach. Dabei ist doch die Reihenfolge seines Tuns höchst interessant, denn sie folgt einer ganz eigenen Logik. Zuerst verlässt Matthäus alles, sodann erst steht er auf und folgt nach. Da ist kein Nachdenken, kein Umplanen, kein Neubewerten oder Ausrechnen. Da ist kein Zögern und kein Halten. Seine Antwort auf die Aufforderung Jesu kommt nicht aus seinem Verstand, sie kommt aus seinem Herzen. Und bereits ehe er sich erhoben hat, ist er völlig frei von allem, was ihm in seinem bisherigen Leben etwas gegolten, etwas bedeutet hat. Was für eine Überwindernatur. Es scheint uns fast so, als sei Matthäus bereits gläubig gewesen, ehe er den Herrn Jesus überhaupt zum ersten Mal gesehen und persönlich kennengelernt hat. Wie oft haben wir das an dieser Stelle eigentlich überlesen, ohne uns klarzumachen, was es in Wahrheit bedeutet? Ich denke fast, dass es für jeden von uns einmal an der Zeit ist, am heutigen Tag des Herrn einmal eine stille Minute zu nutzen, um in der Stille, hinter geschlossener Tür, mit dem Herrn darüber zu reden, wie sehr uns unsere Fehlhaltung betrübt. Und ich selbst schließe mich da nicht nur ein, sondern ich stelle mich selbst vorne an. Zurück zu Matthäus. Der war ein Zöllner und das war im alten Israel zur Zeit Jesu geradezu ein Ausschlussgrund für alles. Die Zölle und Steuern aus der Gegend am Nordufer des Sees Genezareth mussten nach Flavius Josephus an Herodes Antipas abgeführt werden. Die Zöllner, die sie erhoben, bildeten trotz ihres Reichtums die unterste Schicht des jüdischen Gemeinwesens, denn sie galten als Verräter an der eigenen Nation. Die von den römischen Behörden erhobenen Zölle waren nicht überhöht, aber die Unredlichkeit der Zöllner und ihre Methoden, mit denen sie erhöhte Einkünfte erzielten, machten sie im ganzen Volk verhasst. Die Bibel sagt uns nichts weiteres, woraus wir schließen könnten, Matthäus sei eine Ausnahme von dieser Regel gewesen. Wenn er seinen Mitzöllnern glich, muss er ein steinreicher Mann gewesen sein. Man kommt fast nicht darum herum, über Gottes Reden zu diesem Mann nachzudenken, ehe der Herr Jesus ihn rief. Die Schrift gibt uns genügend Hinweise, aus denen wir folgern dürfen, dass ihm die Person und die Ansprüche des Christus nicht fremd gewesen waren. Er muss in seinem Herzen vorbereitet gewesen sein, als der Ruf des Herrn Jesus an ihn erging, verließ er unmittelbar alles. Nämlich alle weitere Möglichkeit, sich zu bereichern und auch sein Recht, Zölle zu erheben, für das er einmal eine große Summe bezahlt hatte. Zolleintreiber wurden nämlich von den Römern durch die lukrative Methode ausgesucht, dass dem Meistbietenden das Amt zufiel. Matthäus bezahlte also einen hohen Preis, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Aber er achtete es als ein großes Vorrecht und hatte dabei ein starkes Verlangen, dass auch seine Mitzöllner seinen Herrn kennenlernen sollten. Das Fest, das er in seinem Haus für den Herrn Jesus und die zahlreichen Geladenen ausrichtete, beweist, wie reich er inzwischen gewesen sein muss. Welch ein Gegensatz zu den galiläischen Fischern, die aus vergleichsweise armen Verhältnissen stammten. Lukas beschreibt oft Feste, zu denen der Herr geladen wurde. Und es sind Matthäus und Lukas, die den Ruf des Evangeliums mit einer Einladung zu einem Fest vergleichen. Es kann gar keinen Zweifel geben. Lukas zeigt uns den Herrn Jesus deshalb so oft in Tischgemeinschaft mit Sündern, um die Wahrheit des Vorwurfs der Pharisäer zu bestätigen. Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Damit beweist er, dass der Herr Jesus Liebe, Güte, Barmherzigkeit und Gnade für die Sünder, für die Verlorenen hat. Im Vers 30 treffen wir wieder einmal auf Pharisäer und Schriftgelehrte. In dieser Sache sind viele Christen einem Irrtum erlegen, wenn sie Pharisäer und Schriftgelehrte gleichsetzen. Es verhält sich vielmehr so, und das zeigt uns auch ganz klar der Vers 30, dass die Schriftgelehrten zu jeder denkbaren religiösen Gruppierung in Israel gehören konnten. Gerade so, wie es auch heute bei uns ist, wo Theologen jedweder Couleur als Schriftgelehrte bezeichnet werden. Der Vers 30 spricht von den Pharisäern und ihren Schriftgelehrten. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass einige der Schriftgelehrten Pharisäer waren und andere beispielsweise zu den Hohepriestern und zu den Sadduzäern gehörten. Lukas verbindet bei den 5 Gelegenheiten die Schriftgelehrten mit den Pharisäern, aber 7-mal mit den Hohepriestern. Als der Herr Jesus sich zusammen mit der großen Schar von Zöllnern im Haus des Matthäus zu Tisch legte, äußersten die Pharisäer ihre Empörung darüber gegenüber den Jüngern. In ihrem Vorwurf nannten sie die Zöllner zusammen mit Sündern, und unter solche würden sich Pharisäer unter keinen Umständen begeben. In seiner Antwort leugnete der Herr Jesus nicht die Korrektheit der Beschreibung der versammelten Schar durch die Pharisäer. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, die sich ihm hier bot, um den Grund für sein Kommen in die Welt zu erklären. Lesen wir doch noch einmal die Verse 31 und 32 in unserem Text. Da heißt es: Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Was sagt der Herr denn hier? Meint er, die Pharisäer seien gesund und bedürften nicht der Heilung durch den großen Arzt? Wenn dem so wäre, dann widerspräche das krass allem anderen, was der Herr an anderen Stellen über sie sagte. Nein, sie waren nicht gesund, aber sie meinten es zu sein. Wie bei vielen anderen Gelegenheiten sprach der Herr auch hier wieder die Menschen als die an, für die sie sich selbst hielten. Diese hier behaupteten, dass man sie nicht zu den Sündern rechnen dürfe. Und so eröffnete ihnen der Herr Jesus, dass er nicht für sie, die angeblichen Nichtsünder, gekommen war, sondern eben für die Sünder. Diese unwiderlegbare Wahrheit wird von dem Herrn selbst in Johannes 9, Vers 39 bis 41 voll entfaltet, nachdem er den Blindgeborenen geheilt hat. Er sagt, er sei in die Welt gekommen, auf dass die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Seine Worte trafen punktgenau, denn die Pharisäer antworteten ihm: Sind denn auch wir blind? In Vers 41 in Johannes 9 macht er es dann ganz deutlich. Sie waren tatsächlich blind, aber sie erkannten es nicht. Das ist eine starke Mahnung für uns Heutige. Wer seine eigene Bedürftigkeit nicht sieht, schließt sich selbst von der heilenden Macht des großen Arztes aus. Das ist ein großes Thema bei Lukas und Paulus. Alle sind schuldig, verloren und dem Untergang geweiht. Nur wer seine Not eingesteht, wird errettet. Wenn ihr den Brief des Apostels Paulus an die Römer lest, werdet ihr ohne Mühe verstehen, dass der Herr nicht kam, Gerechte zu rufen. Denn da ist kein Gerechter, auch nicht einer, wie es in Römer 3, Vers 10 heißt. Habt Acht darauf, dass es euch nicht geht wie den beiden Rheumakranken, die sich in einem Krankenhaus das Zimmer und die starken Schmerzen teilten. Gemeinsam wurden sie in einem der Behandlungsräume fachgerecht versorgt. Jeder lag in seiner Kabine auf der Liege, nur durch Vorhänge voneinander getrennt. Der Therapeut begann bei dem ersten Patienten, der sich vor Schmerzen wand. Er konnte es kaum ertragen und war froh, als die Tortur endlich vorüber war. Dann ging der Therapeut zu dem anderen Patienten. Der blieb ganz ruhig, regungslos und unbeteiligt. Als die Behandlung zu Ende war, fragte der Erste seinen Bettnachbar: Sag mal, tut dir das nicht weh? Ich könnte vor Schmerzen die Wände hochgehen. Nö, sagt der andere gelassen, ich halte dem doch nicht mein krankes Bein hin. Auf den ersten Blick mag das schlau erscheinen, aber es ist natürlich sehr unvernünftig. Wer nicht zugeben will, dass er krank ist, verbaut sich den Weg zu Hilfe und Heilung. Und wer leugnet, dass er ein Sünder ist, wird nicht die Vergebung der Sünden bekommen und ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus werden. Denn Jesus ist nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Mit den Gerechten sind hier solche gemeint, die sich und anderen vormachen, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass sie einen Retter brauchen. Ihnen kann der Herr Jesus nicht helfen. Sie werden die Last ihrer Schuld weiter mit sich herumschleppen und die ewigen Konsequenzen tragen müssen. Ein neuer Punkt. Die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten hatten nicht nur keine Erkenntnis über ihre Blindheit. Sie verstanden auch nicht, wie es sich die Jünger Jesu erlauben konnten, sich nicht an orthodoxe jüdische Rituale zu halten. Daher erwiderten sie dem Herrn in Vers 33 auf seine Erklärung für sein Kommen: Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Ihre Frage nach dem Fasten und den Gebeten bezieht sich auf vorgeschriebene Fasten- und Gebetszeiten. Das entsprach ganz der Sitte der Pharisäer. Sie hielten ihr Fasten mit genau dem äußerlichen Kennzeichen, mit dem sie sich selbst des Lohnes beraubten. Eines der ganz großen Themen von Lukas sind die Gebete des Herrn Jesus im Verborgenen. Der Herr und seine Jünger beteten nicht in der Öffentlichkeit, um gesehen zu werden, wie es die Pharisäer taten. Denn ganz ihrer Art entsprechend waren die Pharisäer stets darum bemüht, äußerlich sichtbare Anzeichen und Beweise ihrer Religiosität an den Tag zu legen. Aber solange der Herr Jesus unter den Seinen noch gegenwärtig war, hatten sie beständig Anlass, sich zu freuen, gerade so, als wären sie Gäste einer Hochzeit. Das griechische Wort apardae, entreißen, das der Herr an dieser Stelle für weggenommen verwendet, weist schon auf eine gewaltsame Trennung von ihnen hin. Es ist ein klarer, eindeutiger Hinweis auf die Gewalt, die ihm von den Menschen, die ihn verwerfen, angetan werden würde, um ihn durch die Hand von Gesetzlosen zu kreuzigen. Der Herr lehrt hier, dass wahres Fasten mit dem Schwinden des Verlangens nach Essen oder nach Freude einhergeht, aufgrund des Schmerzes, dass sie ihres Herrn beraubt werden. Diese leidvolle Erfahrung mussten die Jünger machen, in der Zeitspanne zwischen der Kreuzigung des Herrn und ihrem vollen Verständnis der Auferstehung beim Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Die Apostel ihrerseits verharrten oft im Fasten und Gebet, aber nie, um damit auf irgendjemand Eindruck zu machen. Ein weiterer Punkt. Ein verständiger Mensch würde nie ein altes Gewand ausbessern und dazu ein Stück von einem neuen abschneiden. Wer so verfährt, erreicht damit nur zwei schlechte Ergebnisse. Das neue Gewand würde beschädigt und das neue Stück Tuch würde sich nicht mit dem alten Gewand vertragen. ganz abgesehen davon, dass sowas schaurig aussieht. Lukas sagt uns nicht, warum sich das neue Stück mit dem alten nicht verträgt. Allerdings fügt Markus bei seinem Bericht die Bemerkung hinzu, dass die größere Robustheit des neuen Tuches das alte zerreißen werde, sodass am Ende der Riss größer wäre als zuvor. Was ist nun die geistliche Bedeutung dieses Gleichnisses? Der Herr Jesus predigt ja nicht über alte Lumpen und neue Tücher, sondern er nutzt diese Beispiele, um geistliche Wahrheiten zu erklären. Nun, die Bedeutung des Gleichnisses ist die, dass der Herr Jesus nicht einfach dem alten System des Gesetzes und der Zeremonien und Riten ein neues Stück aufsetzt. Er schafft das Alte vollständig ab. Auch der Apostel Paulus stand dem gleichen Problem angesichts judaisierender Christen gegenüber. Die klammerten sich an das alte Gewand des mosaischen Judentums und wollten es mit den Wahrheiten des Evangeliums ausbessern. Der Galaterbrief ist die Antwort des Heiligen Geistes auf diesen Irrtum. Immer wieder begegnet man religiösen Menschen, die ihrer Religion noch die Errettung aufsetzen wollen. Sie denken, sie seien im Grunde gut und hätten nur den einen oder anderen geringfügigen Makel. Den gedenken sie, mit der Aufnahme des Werkes Christi in ihre eigene Religion aus ihrer Vita zu entfernen. Dieser fatale Irrtum wird durch vieles noch verschlimmert, was heutzutage unter manchen Evangelikalen als Evangeliumsverkündigung gilt und akzeptiert wird. Sie predigen und lehren, dass ein Sünder nur bekennen und Gott um Vergebung bitten müsse, um errettet zu werden. Sehr oft ist ein solches Bekenntnis nicht vom Empfinden radikaler Sündhaftigkeit berührt. Es ist durchaus möglich, gewisse Sünden aufrichtig zu bekennen und dennoch gleichzeitig voller Selbstgerechtigkeit zu sein. Der aussätzige Naaman zum Beispiel dachte, der Prophet Elisa würde aus dem Haus herauskommen, seine Hand über den Kranken stellen, schwingen und ihn so von seinem Aussatz heilen. Aber seine Krankheit bestand nicht nur in einigen Flecken, sie hatte vielmehr den ganzen Menschen vollständig befallen, weshalb er 7-mal im Jordan untertauchen musste, um gereinigt, um geheilt zu werden. So lesen wir es in 2. Könige 5, Vers 11. Solche Leute, die in solch falscher Haltung ihre Bekenntnisse ablegen, wollen nichts weiter, als dass ihnen der Herr ihre geringfügigen Vergehungen vergibt. Es wäre dies ein neuer Flicken auf ein altes Gewand. Aber das Lukas-Evangelium macht klar, dass nur vollständig, ganz und gar verlorene Sünder zu Christus hindurchdringen, um das ewige Heil zu finden. Noch ein weiteres. Um jedes Missverständnis auszuschließen, gibt der Herr Jesus den Pharisäern und ihren Schriftgelehrten in den Versen 37 bis 38 unseres heutigen Textes eine zweite Form des Gleichnisses zur Anschauung. Diese zweite Form des Gleichnisses unterstreicht nicht nur die erste, sondern fügt ihr auch noch die Tatsache hinzu, dass das Alte unbedingt unbrauchbar wird. Die alten Schläuche bersten. Sie können den jungen Wein nicht halten. Die alten leeren Schläuche sind ein entsprechendes Bild von der jüdischen Religion, besonders gerade in ihrer pharisäischen Variante. Denn nach der ist der Mensch in seinem Herzen gut und vermag somit auch Gutes zu tun. Der neue Wein ist die Freude, die das Kommen Christi bringt, denn er bringt das Heil für verlorene Söhne des aus Adams gefallenen Geschlechts. Der Tag der Gnade ist ein radikaler Neuanfang, nicht nur ein Anhängsel an das jüdische religiöse System. Die Juden waren allerdings so zufrieden mit dem alten Wein, dass sie den neuen gar nicht wollten. Sie sagten, der alte ist besser oder der alte ist bekömmlich, wie die Menge-Bibel es übersetzt. Sie zogen die alte Religion der neuen Lehre des Herrn Jesus Christus vor. Ihre in eigener Gerechtigkeit vollbrachten guten Werke und ihr formaler Gottesdienst sagten ihnen ganz gut zu, sodass sie nichts anderes begehrten. Ihre Diagnose lautete: kein geistliches Wachstum seit Generationen. Sie waren an einem Punkt stehen geblieben, an dem ihnen ihr Los annehmbar erschienen war. Und sie hatten sich dort häuslich eingerichtet. Und sie setzten sich erbittert gegen alles zur Wehr, was irgend sie in ihrer toten Ruhe hätte stören oder gar aufwecken können. Gott, der Herr selbst, setzt ihnen schon Jahrtausende zuvor eine Grenze und verheißt ihnen den Verlust aller Weisheit und das Entschwinden aller seiner Gaben, wenn sie nicht auf dem eingeschlagenen Weg umkehren und ihm ihre Herzen öffnen. Das lesen wir in Jesaja 29 in den Versen 9 bis 16. Wir wollen das einmal miteinander aufschlagen und lesen. Jesaja 29, Vers 9. Da heißt es: Starrt hin und werdet bestürzt, seid verblendet und werdet blind, seid trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, doch nicht vom Bier. Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen und eure Augen die Propheten zugetan und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Darum wurde euch diese ganze Offenbarung wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann und spricht: lies das. Und er spricht: ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder dass man einem gibt, der nicht lesen kann und spricht: lies das. Und er spricht: ich kann nicht lesen. Und der Herr sprach: weil dies Volk mir naht, mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten, nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt, darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen müsse. Weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen: wer sieht uns? Und wer kennt uns? Wie kehrt ihr alles um? Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister: er hat mich nicht gemacht. Und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner: er versteht nichts. Und der Herr Jesus selbst bestätigt den Pharisäern und ihren Schriftgelehrten, dass sie genau da stehen geblieben sind und dass sich bei ihnen seither nichts verändert hat. Denn er sagt ihnen in Markus 7, in den Versen 6 bis 9, dass wir auch eben mal aufschlagen. Markus 7, Verse 6 bis 9. Markus 7, Vers 6. Richtig hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht: dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Wie trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichtet. Und bereits Samuel lässt dir in 1. Samuel, Vers 15, 22 sagen: meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Ziehen wir ein Resümee. Eine einfache Frage: wer von euch hat denn in den letzten 6 Monaten für ein Gebetsanliegen gefastet? Der Herr ist ja von uns genommen und wartet im Himmel auf unsere Bitten. Haben wir also unsere Bitten dadurch unterstützt, dass wir dafür die eine oder andere Mahlzeit haben ausfallen lassen? Und weiter, wie ist das denn mit unseren Kleidern? Sind es wirklich die neuen Kleider des Heils? Oder sind es immer noch die alten Kleider der Welt, die wir mit Flicken des Heils ausgebessert haben? Und wie ist das mit den Schläuchen und unserem Wein? Ist das, wie man so sagt, neuer Geist in alten Flaschen? Haben wir in unseren Herzen wirklich ausgefegt, um den neuen Wein des Heils Platz zu machen? Oder haben wir nur das, was der Herr uns geschenkt hat, einfach über das alte Leben drüber gekippt? Ist uns der neue Wein, der uns mit der Lehre Jesu kredenzt wird, zu stark? Geht es uns wie den Jüngern Jesu in Johannes 6, Vers 60, wo es heißt, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Nein, ein Heiliger braucht neue, heilige Kleider. Er braucht Kleider des Heils. Kleider, die auch nach außen hin zeigen, dass jemand in Heiligung wandelt um Jesu willen. Ein Heiliger ist ja selbst ein Schlauch, der überfließen soll vom reinen Wein der Lehre Jesu. Dazu bedarf es eines neuen, fleischernen, ganz und gar ausgefegten Herzens, sonst verstopfen die Altlasten sowohl den Zufluss als auch die Ausgießung. Wenn ihr berufen seid, dem Herrn um den Lohn des ewigen Lebens bei ihm hier in der Zeitlichkeit zu dienen, dann ist eure Heiligung eben dieser Dienst. Was ist denn Heiligung? Gehorsam, Selbstverleugnung und Liebe. Worin drückt sich das aus? Deine in Treue ausgeführte tägliche Arbeit steht in einem engen Verhältnis zum Dienst für den Herrn. In einem engeren, als du vielleicht annimmst. Viele derer, die von Gott zu einem besonderen Dienst berufen wurden, erhielten seinen Ruf, als sie treu ihrer täglichen Arbeit nachgingen. Nehmen wir zum Beispiel Mose. Er weidete die Schafherde seines Schwiegervaters. Das hatte er schon 40 Jahre lang getan. Doch demütig übte er diesen Dienst weiter aus, obwohl er als Prinz erzogen worden war und eine überaus breite Bildung besaß. Da erschien ihm Gott in einem brennenden Dornbusch und ordinierte ihn zum Befreier seines geplagten Volkes Israel. Könnt ihr nachlesen in 2. Mose Kapitel 3. Nehmen wir zum Beispiel Gideon. Er schlug im Verborgenen Weizen aus in einer Kälte, weil die Midianiter das ganze Land beherrschten und die Nahrungsmittel wegnahmen. Da kam der Herr, der Engel des Herrn, zu ihm und gab ihm den Auftrag, der Retter seines Volkes von diesem schrecklichen Feind zu werden. Das könnt ihr lesen in Richter 6. Nehmen wir zum Beispiel Elisa. Als der Prophet Elia zu Elisa kam und ihm symbolträchtig den Prophetenmantel umwerfen wollte, da pflügte Elisa gerade das Feld mit dem 12. Joch von Rindern. Das heißt, er hatte schon 11 Joche Rinder durch. Er hatte gewissermaßen die Energie von 24 Rindern. Das könnt ihr nachlesen in 1. Könige 19. Und schließlich nehmen wir zum Beispiel Petrus. Er fischte die ganze Nacht, ohne allerdings auch nur einen Fisch zu fangen. Als er anschließend treubrav die Netze wusch, kam der Meister vorbei und stieg in sein Schiff. Kurz danach wurde Petrus als Menschenfischer berufen und ließ alles hinter sich. Dieses Ereignis hat uns erst kürzlich Manuel vorgestellt. Wir sollten uns an dieser Stelle fragen, nehmen wir treu und beständig unsere vielleicht etwas trockene Aufgabe wahr, wie Mose? Sind wir gut dabei, auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind, wie Gideon? Sind wir fleißig und hartnäckig, wie Elisa? Arbeiten wir weiter, auch wenn es mal Misserfolge gibt, wie Petrus? Möge der Herr euch und zuallererst mich darin anleiten, dass wir uns einmal ehrlich diesen Fragen stellen und eine Antwort darauf von dem Herrn erwarten. Wir reden von geistlichem Leben. Wir reden von Anbetung. Das hier aber ist ein Teil von beidem. Amen.